Seit Monaten schon reden wir über Reformen. Seit Monaten wartet das politische Berlin auf diesen Tag. Am Nachmittag sind die Koalitionsspitzen zusammengekommen. In diesem Moment beraten sie im Kanzleramt und sie haben sich viel vorgenommen. Ein großes Reformpaket soll auf den Weg gebracht werden, jetzt kurz vor der Sommerpause. Bei Gesundheit und Rente sind erste Hürden ja auch schon genommen. Aber wie sieht es aus mit Steuer, Arbeit, Pflege? Finden CDU, CSU und SPD zusammen? Entscheidendes Treffen. Schafft die Koalition den Durchbruch? Darüber diskutieren wir heute. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. Michael Bröker ist hier bei uns. Er ist Chefredakteur von Table Media und im politischen Berlin bestens vernetzt. Außerdem Albrecht von Lucke. Er ist Publizist, schreibt für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Und Philippa Siegel-Glöckner vervollständigt unsere Runde. Sie ist Ökonomin, Gründungsdirektorin der Denkfabrik Dezerner Zukunft und sie ist im wirtschaftspolitischen Beirat der SPD. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ganz herzlich willkommen. Herr Bröker, als Deutschland bei der WM ausgeschieden ist, da gab es einen netten Post des Kanzlers, der hat ihm viel Häme eingebracht. Tolles Spiel, wirklich großes. Ihr habt uns begeistert. Wir sind stolz auf euch. Heute hieß es dann Kommunikationspanne. Man hatte auch das Gefühl, das ging an der Realität ein bisschen vorbei. Sind das schlechte Vorzeichen für heute Abend?
Absolut. In meiner nächtlicher Post war eine absolute Replik. Ich war entsetzt über diesen Post. Ich konnte es nicht glauben, weil er musste ein anderes Spiel gesehen haben. Und manchmal habe ich bei dem Kanzler auch das Gefühl, dass er ein anderes Land sieht, bei den Prioritäten, die er in den letzten 12 Monaten gesetzt hat. Insofern heißt das aber nicht, dass Sie heute Abend nichts hinbekommen können. Der Druck ist jetzt noch größer geworden. Wenn die Nationalmannschaft schon ausfällt als Mentalitätsstütze in diesem Land, als Comeback-Story, dann kann es nur noch die Koalition machen. Ich hoffe, dass es eher stimulierend wirkt für diese Runde im Kanzleramt.
Okay, stimulierend. An welchen Punkten könnte es denn scheitern? Beziehungsweise woran entscheidet sich, ob es den Durchbruch gibt oder nicht?
Naja, man ist ja heute noch keinen Tag schlauer. Wir sind ja am Tag davor. Ich will auch eine kleine Bemerkung auch vorab machen. Es ist ja lustig heute. Mich hat dieses Geplänkel über das Fußballspiel weniger entgeistert sein lassen. Das fand ich eher amüsant. Spricht eigentlich eher dafür, dass der Kanzler Besseres zu tun hat, als das Spiel zu sehen. Da hätte er es anders kommentiert, fand ich gar nicht so falsch. Aber vielmehr entsetzt hat mich der Spruch des Kanzlers, er erwarte einen großen Sprung nach vorn. Und wer ein gewisses geschichtliches Gedächtnis hat, der weiß, dass das schon einmal gefordert wurde. Das war Mao Zedong am Ende der 50er Jahre. Und das ging fürchterlich schief, muss man sich erinnern. Da folgte die große Hungersnot aufgrund von Zwangskollektivierung. Also das will man dem Kanzler nicht wünschen. Nein, aber
das
Spaß beiseite. Das hatte er sicher im Sinn. Aber der Begriff war doch einer, der aufgeladen war. Fiel einem auf. Nein, aber heute, ich glaube, wir haben es ja schon ein bisschen verfolgen können. Wir sind ja heute parallel geschaltet. Und wenn man es richtig deuten kann, dann ist zu erwarten, dass es zu einem Deal kommt auf zwei Feldern, logischerweise einem Deal, der gewissermaßen über Bande gespielt wird, nämlich die große Frage, wie schafft man die Einkommenssteuerreform, bei dem der große Streit im Raum ist, ist die Union willig, auch die hohen Einkommen, obwohl man versprochen hatte, keine Steuererhöhung, aber jetzt mit der Forderung der SPD ausgeglichene Haushalte, die höheren Einkommen doch in Angriff zu nehmen, also in Anspruch zu nehmen, Reichensteuer. Das ist der große Begriff, der offensichtlich, und das erwarte ich auch, gewisse Zugeständnisse seitens der CDU erwarten lässt. Aber daraufhin ist die große Frage, gibt es dann auch auf der anderen Seite das, was man, was die Arbeitszeit anbelangt, nämlich die Frage, ist das, was auch im Vertrag steht, möglich gegen die SPD, nämlich den 8-Stunden-Tag als festes Zeitfenster zu verlängern und zu einer Wochenarbeitszeit zu kommen? Das sind die beiden Felder, glaube ich, um die es sehr entschieden geht und vieles andere wird angerissen werden. Aber darum wird es gehen und ich glaube, da muss eine Einigung zustande kommen.
Da schauen wir auch gleich ganz intensiv drauf. Aber erst einmal, Frau Siegel-Glöckner, gesetzt den Fall, man verständigt sich heute oder morgen, meinetwegen, und man hat dann eine Einigung und geht weiter damit. Wie groß dürfen unsere Erwartungen überhaupt sein, kurz- und mittelfristig, an das, was dieses Reformpaket, um das es da geht, leisten kann?
Ich bin ja in dem Fall leider Ökonomin und schaue auf die Zahlen und schaue auf den Bundeshaushalt und bin deswegen nicht so optimistisch, dass das ein riesig großes Reformpaket wird. Also, Sie haben es gerade schon angesprochen, es geht um die Steuer. Im Bundeshaushalt ist kein Platz. Also das muss eigentlich alles gegenfinanziert werden. Und deswegen bin ich eher skeptisch, dass das ein sehr, sehr großes Paket wird und hoffe, dass Sie das irgendwie vernünftig hinkriegen, dass man jetzt weiterkommen kann. Aber dass es jetzt alles ändert, das glaube ich eher nicht.
Ich würde gern, bevor wir auf die Details vor allem Steuer und Rente schauen, einmal über den Weg auch bis zu dem heutigen Tag mit Ihnen sprechen. Wenn wir schauen, über Monate reden wir über Reformen, dann hatten wir den Streit in der Villa Borsig, ein zwischengeschobenes Treffen mit den Sozialpartnern, viele Ankündigungen, dann doch noch mal ein bisschen mehr Zurückhaltung. Welches Bild hat die Koalition, auch der Kanzler, da abgegeben?
Ja, ein zerfahrenes, auf jeden Fall ein widersprüchliches, auch ein schlecht organisiertes. Aber das ist noch nicht so dramatisch, wenn man jetzt Prioritäten setzt. Deswegen teile ich nicht ganz, was Philippa Siegel-Glöckner sagt. Es kann auch ein Programm sein, das vielleicht nicht so finanzwirksam ist, wie es sich manche erhofft haben. Aber das überraschend ist, dass einig ist, dass klar ist, dass die Priorität auf Wachstum und Beschäftigung setzt, auf neue Anreizsysteme, eine neue Art von Politik, die den Menschen und auch den Unternehmen wieder mehr Freiraum lässt, ihnen was zumuten. Das können kleinere Entscheidungen sein, kleinere Maßnahmen, wo die Deutschen das Gefühl haben, ups, hier wird wirklich mal was einfacher in diesem Land, hier wird was schneller gemacht. Also ich glaube, es kommt auf die Botschaft dahinter an, die Erklärung dazu, die Vision dahinter. Und dann kann da noch mehr gehen als eine Steuerreform, die jetzt 15 oder 20 oder nur 10 Milliarden Euro kostet. Die Botschaft dahinter, die Mentalität, der Wille, dieses Land zu verändern und die Einigkeit kann mehr erzeugen, als man glaubt.
Sehen Sie die Botschaft, sehen Sie die Vision auch in der Kommunikation?
Ich sehe es aber ähnlich wie Michael Brügger in dem Punkt tatsächlich, weil es gibt eine ironische Wolte. Der Druck, den sich diese Koalition seit einem Jahr selber gemacht hat. Wir müssen uns bewusst machen, sie hat ein Jahr in der Innenpolitik verloren. Wir sind jetzt quasi ein Jahr nach dem fundamentalen Scheitern der ersten Sommerankündigung. Wir wollten ja einen Sommer der Hoffnung haben. Das ist uns dann vergeigt worden, beziehungsweise diesem Land vergeigt worden durch die unsägliche Nichtwahl einer Bundesverfassungsrichterin. Keine wichtige Position, aber die hat die Stimmung so verdorben, dass dann anschließend auch der Reformherbst ins Wasser gefallen ist. Und in der Grundsache hat der Kanzler, glaube ich, einen ganz grundsätzlichen Fehler gemacht. Er hat sich als Außenkanzler, den Begriff kannten wir davor in dem Maße übrigens gar nicht, den Außenkanzler hat Merz quasi selber kreiert. Er hat aber den Innenkanzler so schleifen lassen, dass er von Anfang an nicht versuchte, die widerstrebenden Interessengruppen zusammenzuziehen und eine fast schon konzertierte Aktion zu starten. Darüber sind jetzt aber die Werte der Koalition so in den Keller gerauscht, dass das Glück darin bestehen könnte, dass der Erwartungsdruck zwar maximal ist, aber dass die Bereitschaft in der Koalition, genau die Kompromisse vielleicht zu finden, die einen größeren Punkt bieten, die Michael Brückers gerade anspricht, dass die Möglichkeit stärker da ist als noch vor kurzem. Weil man, glaube ich, wirklich weiß, wir müssen jetzt etwas leisten, was einen Stoß gibt. Und was darüber sind dann, glaube ich, Kompromisse eher möglich, als sie es noch vielleicht vor einem Vierteljahr oder einem halben Jahr gewesen wären.
Es gab ja auch schon ein vorbereitendes Treffen. Ganz kurz noch vielleicht, wenn wir darauf schauen, wie zuversichtlich oder nervös sind die da rausgegangen?
Zum Glück wurde erstmals der Koalitionsausschuss auch vorbereitet von den Parteichefs. Es kann doch nicht sein, dass da 8, 9, 10 Leute stundenlang diskutieren über Spiegelstriche, über Dokumente, sondern die müssen vorbereitet werden. Am Ende redet man über die Botschaften, über das, wie geht's danach weiter. Und die Sherpas haben das vorbereitet. Und das ist diesmal erstmals geschehen. Deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich. Wie wir hören, sind ja 2/3 der Maßnahmen längst fertig in der Sherpas-Runde. Es geht heute Abend, der Kollege hat es angesprochen, nur noch um die Steuerreform und die Arbeitsmarktreform. Sehr viele Maßnahmen sind bereits geeint. Es wird was bei rumkommen. Die Frage ist dann immer, reicht das, um eine Wirtschaft zu stabilisieren, die dramatische Probleme hat, nicht nur innenpolitische, sondern eben geopolitische, oder ist das zu wenig und zu spät?
Angeblich ist man ja auch sogar mit dem Teil Arbeit schon durch und schaut jetzt auf die Einkommenssteuer. Wenn wir da mal, es ist ja schon vieles nach außen gedrungen, wenn wir darüber mal sprechen. 2 Modelle, die der Finanzminister wohl vorschlägt, mit einem Einspar- oder einem Entlastungsvolumen bei den Menschen von entweder 17 oder 28 Milliarden. Das würde bedeuten, am Ende bei einem mittleren Einkommen 900 oder 8 bis 900, respektive die Hälfte davon an Einsparungen. Als Ökonomin, wie groß kann der Effekt sein von solch einer Steuerentlastung auf den Konsum, auf die Konjunktur, auf die Wirtschaft?
Also das ist schon nicht schlecht, weil wir dringend eine Stärkung des heimischen Konsums brauchen. Der Export bricht uns gerade weg. Also ökonomisch ist das eigentlich das Richtige. 17 Milliarden sind jetzt nicht riesig. 28 Milliarden sind in gesamtwirtschaftlichem Kontext jetzt auch nicht gigantisch. Aber also da wiederum sehe ich es genauso wie Sie beide, dass allein dieses Signal zu setzen, dass man das hinkriegt, also ich glaube 28 Milliarden, das würde schon was ausmachen. Ich habe nur ein bisschen meine Zweifel, dass man das tatsächlich so machen wird, weil ich eben nicht sehe, wie es aus dem Bundeshaushalt finanziert werden soll. Und wir werden nicht an anderer Stelle so große Steuer- oder Abgabenerhöhungen haben, dass das ausgeglichen wird. Also fanden ja auch Leute in der Vergangenheit schon eine gute Idee, das zu machen, und es wurde dann nicht gemacht. Und ich meine, das unrühmlichste Beispiel sind die Stoltenberg-Reformen, die dann immer weiter verschoben wurden, weil man es eben nicht gegenfinanzieren konnte. Also deswegen, ich glaube, an sich ist es relevant, an sich ist es genau das richtige Signal, ist gut, um Erwartungen zu setzen, die Leute konsumieren mehr. Nur meine Vermutung ist, dass es am Ende etwas geringer ausfallen wird, als wir uns das erhoffen.
Wenn es dieses, dieses kleinere Modell wäre, die nur in Anführungsstrichen 17 Milliarden, wäre das überhaupt eine richtige Reform oder wäre das nicht im Grunde ein bisschen auch das, was wir ohnehin schon bei Vorgängerregierungen gesehen haben als Kampf gegen Bekämpfung der kalten Progression?
Der kalten Progression, ja, das ist also eigentlich ein Teil davon, und da kommt man dann wahrscheinlich schon auf einen zweistelligen Milliardenbetrag und dann ist es noch ein bisschen was obendrauf. Also das ist jetzt keine Komplettveränderung, keine Riesenreform, aber jetzt also mal benefit of the doubt, wenn da was käme, eine gewisse Veränderung käme in den Steuersätzen, man was signalisieren könnte, dann wäre das sicher schon nicht ganz verkehrt. Es muss halt danach mehr folgen. Also da, für mich kann das ein Startschuss sein und vor allem kann es entblockieren. Ja, weil man jetzt endlich diesen immer wieder angekündigten großen Reformknall dann endlich hinter sich gebracht hat und dann sich damit beschäftigen kann, wie bringen wir dieses Land voran, Bildungssystem hin, wie kommen wir gegen China an, Innovation, all diese Sachen. Aber das für sich wird sicher jetzt nicht ausreichen, um die deutsche Wirtschaft wirklich wieder auf Wachstumskurs zu bringen.
Aber Sie wollen unbedingt reingehen.
Nein, gar nicht. Ich finde nur, man muss doch eins vielleicht mal festhalten. An dem Punkt sind sich die beiden Parteien ja noch sehr einig, dass sie grundsätzlich im Bereich der Einkommensteuer bei mittleren und kleinen Einkommen entlasten wollen. Und ich finde, Lars Klingbeil hat das ganz clever gemacht. Er hat gesagt, ich bin zu größeren bereit. Ich gehe sogar mit den 800 Entlastungen pro Person, das sind diese besagten 27 Milliarden, die es kosten würde, gehe ich ins Rennen. Das biete ich an. Und das wird vielleicht tatsächlich auch der Union zu viel sein, weil wir sofort bei der Entlastungsfrage sind. Oder beziehungsweise bei der Frage der Ausgeglichenheit. Wir sind sofort bei der Frage, wer kommt dafür auf? Also die Frage letztlich, wen müssen wir möglicherweise, Debatte um die Reichensteuer, die Bestvermögenden oder Besteinnehmenden, wen müssen wir belasten, damit wir die Unteren entlasten können? Aber wenn er das Große nicht kriegt, so habe ich Klingbeils Argumentation oder Strategie begriffen, dann wird die Union jedenfalls das Untere mitnehmen müssen. Das sind immerhin 400 Euro Entlastung. Ich habe zwar nicht verstanden, warum es bei dem einen Betrag, vielleicht können Sie das als Ökonomin mir erklären, bei den anderen kommt man auf 800 Entlastung, bei 27 Milliarden, bei den 17 Milliarden bist du bei 400 pro Person, die der Mensch mehr in der Tasche hat. Das ist übrigens auch genau das, was Bärbel Baas vorschlug. Die wollte 500 oder hat ungefähr 500 gesagt. Ich nehme an, dass wir uns am Ende wahrscheinlich bei dieser Summe bewegen. Dann hat Klingbeil das gemacht, was er auf jeden Fall haben wollte. Und die große Frage ist im Raum, wer kommt ein Stück weit dafür auf? Sind dann eben tatsächlich die Reichen, so ist ja der Begriff, die Reichensteuer, das sind die bisher ab 270.000 die Reichensteuer von 45% zahlen. Was so, wirklich keine,
200.000?
Die runtergehen, ja, die Jusos fordern Türme ab 100.000. Aber es ist in der Tat, man muss sich das schon bewusst machen, ein erstaunliches Phänomen, dass wir einen Spitzensteuersatz schon ab 65.000 bei 42% haben. Übrigens weit unter dem, was es bei Helmut Kohl war. Und dann erst einen von 45% bei einer Summe von 270.000. Also ich würde da schon sagen, und es gibt auch Zeichen aus der Union, die Bereitschaft zu sagen, diesen Satz werden wir erhöhen. Das ist zwar auch keine Wahnsinnssumme, das sind ein paar Milliarden, aber dann, das ist der Deal, wo eben dann auch die Union wird in den sauren Apfel beißen müssen. Wir haben zwar Steuer versprochen, es gibt keine Steuererhöhung, aber das, glaube ich, wird dabei rumkommen.
Wird sie? Reichensteuer, hat der Carsten Lindemann schon gesagt, wow, okay.
Ja, Reichensteuer und auch Spitzensteuersatz wurde ja schon in einem CDU-Grundsatzprogramm Debattenbeitrag vor 2 Jahren als durchaus akzeptabel gemacht, wenn, und das ist doch das Entscheidende, wenn die Deutschen das Gefühl haben, das Geld wird sinnvoll, effizient und wirksam eingesetzt, wenn sie das Gefühl haben, wir machen vielleicht mit dem Geld auch an anderer Stelle wirklich was, zum Beispiel Sozialbeiträge, und Achtung, das kommt gar nicht vor heute Abend. Wir kürzen mal in den Stellen, wo es nicht irgendwie haushaltsrelevant ist, wo es haushaltsrelevant ist, aber nicht konjunkturrelevant. Nämlich zum Beispiel bei der Bundesverwaltung, beim Personal, bei den Bundesbehörden, bei den Pensionen muss man auch mal ran. Da kommen keine konkreten Vorschläge, aber sie kommen immer da, wo es den Versicherten betrifft oder den Steuerzahler. Also wenn die Finanzierung als erstes prioritär diskutiert worden wäre mit einem großen Paket. Wir haben 70 Milliarden Euro Subventionen und Steuervergünstigungen. Die sind immer noch alle da. Warum reden reden wir nicht darüber. Die Liste von Lars Klingbeil wurde nie öffentlich. Er hat ja 6, 7 Maßnahmen vorgeschlagen. Die einen wollen die Union nicht, die anderen wollen die nicht. Ja, dann musst du halt den Rasenmäher mal machen. Mhm. Dann gehst du auch an die Bundesverwaltung. Wir haben so viele Mitarbeiter in Berlin wie noch nie in der Bundesverwaltung. Wir haben so viele Staatssekretäre wie noch nie. Jetzt kannst du alles sagen, das ist Kleinkram. Nein, das ist nicht Kleinkram, das summiert sich und es ist ein Symbol an die Leute da draußen. Es wird euch nicht nur die Zuzahlung in der Kasse gestrichen und leider kriegt ihr keine Steuerreform, sondern wir fangen erst mal bei uns an. Und dann hätten wir eine andere Debatte gehabt. Dann hätten wir die 10 oder 15 Milliarden schon mal auf den Tisch gelegt, wo sich der Staat beschränkt. Und dann kann man noch mal darüber reden, wo kriegen wir eine Gegenfinanzierung bei den Reichen hin. Natürlich ist es kein Problem, den reichen Steuersatz 1 oder 2 Prozentpunkte nach oben zu setzen, wenn du gleichzeitig den Firmen, den Personengesellschaften eine Gelegenheit gibst, schneller sich wie eine Kapitalfirma besteuern zu lassen, damit die nicht auch leiden. Wir wollen ja nicht die Wirtschaft schädigen. Also Gegenfinanzierung ja, aber bitte klug gemacht.
Und gerade da kommt ja immer noch das Argument, die armen mittelständischen Betriebe, die armen Handwerksbetriebe, da sagt das Finanzministerium jetzt allerdings, nee, 90% von denen liegen eigentlich unter dieser Grenze, die würden profitieren. Kann das wirklich so sein? Können die so ganze Betriebe?
Sehr relevante große Betriebe, die zwar noch mittelständig sind.
Einmal die Frage.
Jeder macht sich seine Statistik.
Gut, ich bin da natürlich ein bisschen anders gebeißt als ehemalige Mitarbeiterin, Kollegin der im Finanzministerium. Aber da vertraue ich ehrlicherweise schon drauf, dass sie die Statistik nicht schön, weil es kommt ja am Ende raus. Gut, aber dann muss man sie noch mal neu auf der anderen Seite rechnen. Aber das würde ich weniger anzweifeln. Für mich geht es mehr darum, wie geht es insgesamt auf. Und also jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie wird gegenfinanziert. Und da kann man jetzt symbolische Dinge machen und die helfen, um vielleicht irgendwie den Willen, die Akzeptanz hinzubekommen. Ja, aber das Problem ist, es muss irgendwann auch materiell aufgehen, weil Zahlen sind halt Zahlen und Geld kann man nicht, wegreden. Ne? Aber 30 Milliarden davon sind Energiesubventionen. Ja. Wurden im letzten Jahr auch nochmal massiv ausgebaut. Meiner Ansicht nach nicht sehr, sehr gut begründet. Richtig. Und das ist halt genau, das sind so Punkte, die man angehen müsste. Aber um das wieder machen zu können, muss man erklären, wo das neue Wachstum herkommt, weil man halt sagt, okay, manche Geschäftsmodelle werden hier nicht mehr so funktionieren wie in der Vergangenheit. Deswegen glaube ich, muss es in eine größere Geschichte reinkommen zu, wie stellen wir die deutsche Wirtschaft zukünftig auf, damit man tatsächlich Veränderungen, die jetzt über ein bisschen kleinere Schritte hinausgeht, hinbringt.
Ja, und die Subventionen, Steuervergünstigungen würde ich dorthin verteilen, wo wirklich Zukunftsindustrien und Investitionen zu mehr Wachstum und Beschäftigung führen. Alles andere würde ich gnadenlos in Frage stellen.
Da brauchen wir noch nicht mal mehr Geld. Sie haben, ich glaube, 6 Milliarden in der Förderung des Bundes für Forschung. Das ist ziemlich viel Geld international im Vergleich. Es ist überhaupt nicht gezielt momentan. Also da ist es tatsächlich einfach eine Konzentrationsfrage. Wollen wir das? Und das ist eben, wo ich momentan ein bisschen kritisch auf den Prozess schaue. Es wird jetzt ein Jahr lang eigentlich über ganz, ganz viele Reformen gesprochen, von denen viele nicht falsch sind, angegangen werden sollten. Aber viele der Punkte, die so essentiell sind für unsere Zukunft, ja, wie kommen wir mit KI klar, was machen wir bei Chips etc., da geht es noch nicht mal um Geld, da geht es einfach um Konzentration auf die Aufgabe und da müssen wir hin.
Trotzdem muss man ja auch sagen, und das haben Sie ja gerade auch gesagt, es geht ja auch in gewissem Maße um ein Gerechtigkeitsgefühl, zum Beispiel, wenn man in die Pensionen ran müsste. Auch wenn Carsten Linnemann ja jetzt sagt, ne, nicht nur 1% Einsparungen in den Ministerien, sondern 3%, das muss doch irgendwo möglich sein. Auch die Reichensteuer ist ja auch so ein Gerechtigkeitsding, weil man natürlich schwer der breiten Bevölkerung vermitteln kann, dass die Reichensteuer nicht steigt, aber auf der anderen Seite die Zuzahlungen für Medikamente und so weiter, was alles noch. Also kommt man da letztlich gar nicht umhin, weil man eben auch dieses gesellschaftliche Miteinander mitdenken muss und die Landtagswahlen im September?
Ja, nicht mal nur die auch, weil übrigens auch die AfD genau an dem Punkt zu packen wäre, weil sie keine patriotische Partei ist. Aber leider ist der Kanzler, und das finde ich mit das Grundproblem, von Anfang an nicht in der Lage gewesen, das, was wir gestern zum Beispiel am Beispiel der Fußballnationalmannschaft als ein Krisenphänomen hätten begreifen müssen, und begreifen, hat er ja sogar beschrieben, in völliger Widersprüchlichkeit. Einsatz, Teamfähigkeit, was letztlich auch bedeutet, eine Solidarität in einer ungeheuren Krisenzeit. Wenn das eine Botschaft von Anfang an hätte sein können, denn wir haben nun mal in diesem Land eine ungeheure Phase von Krisen. Ich meine auch die Frage, wir sprechen heute über die Subventionierung des Ökologischen. Da mag vieles nicht immer nur zielführend sein, aber wir erleben auch gerade jetzt dieser Tage, in welcher Dramatik die ökologische Frage uns noch neben den ganzen Krisen und Kriegen quasi die Zukunft verhagelt im wahrsten Sinne. Und ich habe von Anfang an sehr vermisst, dass der Kanzler eine Ansprache an sämtliche Gruppen dieses Landes und natürlich an die Stärksten nicht zuletzt gehalten hätte, wir sind zu besonderen Leistungen in der Lage, aber auch veranlasst. Das hat er nicht gemacht. Es ist, und das ist, würde ich sagen, auch ein Defizit seiner Einstellung. Es ist eine klassische neoliberale Haltung, aus der der Kanzler kommt, absolut wirtschaftsbezogen. Die Devise war immer, Steuern senken, dann kommt das Wachstum von selbst. Das scheint mir aber in diesen Zeiten zu wenig zu sein. Die Ansprache hätte auch an die Starken gerichtet sein müssen. Denn das, glaube ich, wäre bei vielen auch verfangen. Ich glaube, dass viele in der bürgerlichen Klasse, wenn ich es mal so sagen darf, der Stärkeren begriffen hätten, ja, wir müssen hier im Sinne des Landes auch mehr leisten und wir sind bereit. Das hätte diese Stimmung in der Bevölkerung auch für die Schwachen, hätte sie auch bewegt.
Er hat ja sogar euer Ernst, wirklich dringender Einspruch, weil wir reden jetzt über Fairness und die Reichen sollten und die starken Schulden und der bürgerliche Klasse sollte man, ich muss mal echt eins sagen, erstens zahlen die bereits. Also man muss es einfach immer wieder nochmal sagen, 10% der reichsten Einkommensbezieher zahlen 50% des gesamten Lohnsteueraufkommens. Punkt 1. Was viel wichtiger ist, die gesamten Reformen im Gesundheitssystem jetzt gerade zahlen wir Versicherte und die Arbeitgeber. Es ist 42,9% sind die Lohnzusatzgarantie, die Sozialversicherung. Das heißt, die arbeiten ja bereits schon und geben sehr viel ab. Nirgendwo in Europa ist der Faktor Arbeit so teuer. Kaum ein Unternehmer kann sich in Krisenzeiten noch Arbeit leisten, anzubieten, außer in Belgien. Vielleicht. Es ist nicht so, als müssten wir dringend jetzt eine Stunde darüber reden, wir müssen noch mal an die starken Schultern ran, sondern nein, wir müssen gucken. Nein, noch mal. Ja, da darfst du ja sofort eine Sekunde. Aber man muss einfach mal gucken, wo gibt dieser Staat effizient Gelder aus? Wo wird ein Euro so investiert? Thema Bildung ist ja Ihr Thema, Frau Siegel-Göckner, zu Recht. Wo wird der Euro mal so investiert, dass er 1,50 Euro oder 2 Euro bringt und wo er nicht 50 Cent bringt? Und darüber diskutieren wir leider gar nicht, sondern nur über die starken Schultern.
Also erstens, wenn wir über Einsparungen reden, dann können alle bitte mal konkrete Listen machen. Wir haben es nicht versucht letztes Jahr. Und es ist sauschwer. Also so wirklich große Summen aus dem Rasenmäher. Also dass wir überhaupt denken, dass das eine legitime Methode ist, für so etwas Wichtiges wie den Bundeshaushalt, einfach im Rasenmäher drüber zu fahren, ist unglaublich. Dass
ist politisch, ökonomisch die einzige,
was geht. Dass wir uns nicht strategisch, also dass wir genau nicht das machen, was wir immer sagen, strategische Haushaltsführung, wir setzen Prioritäten. Der Rasenmäher ist das Gegenteil von Prioritäten. Das ist das eine. Und Carsten Lindemann sagt immer, ja, muss doch drin sein, dann macht mal konkrete Sparlisten. Ich glaube, dann würden wir in der Debatte sehr viel weiter vorankommen. Die starken Schultern müssen schon mehr tragen oder tragen so wahnsinnig viel. Wenn man es sich im internationalen Vergleich anguckt, da beginnt der Reichensteuersatz bei uns echt ziemlich spät. Also über 270.000, das ist einfach sau hoch.
Und, aber der Spitzensteuersatz? Aber
der Spitzensteuersatz ist was anderes. Ja. Das ist nicht so hoch, aber Reichensteuersatz ist ziemlich hoch. Und da sehen wir auch, wenn man sich jetzt mal so in G7 umschaut, dass da in den letzten Jahren eigentlich überall was passiert ist. Die Engländer haben die Eintrittsschwelle runtergenommen, die Franzosen haben eine Mindeststeuer insgesamt eingeführt, die Japaner haben erhöht. Also es sind einfach in den letzten Jahren viele zusätzliche Lasten gekommen und da sind wir oben schon relativ großzügig. Und ich rede jetzt von ganz oben. Ich rede nicht von den 42, sondern von 45%. Also im internationalen Vergleich könnte man das schon ein bisschen anpassen.
Und das Argument mit den Sozialabgaben, das kommt kam heute von Sebastian Lechner, dem CDU-Chef in Niedersachsen, der gesagt hat, da sollte man doch eher mal ran, weil damit hilft man den kleinen vor allem den kleinsten Einkommen am meisten, weil die eben stärker von den Sozialabgaben belastet sind als von Steuern. Und er schlägt deswegen vor, die Einkommensteuerreform doch einfach mal um ein Jahr zu verschieben. Wenn die sich heute einigen, was ist das schon für ein Vorzeichen, wenn jetzt aus der CDU von einem CDU-Chef aus Niedersachsen schon signalisiert wird, eigentlich also Steuerreform bitte erst nächstes Jahr?
Ja, das ist eine Äußerung, die, glaube ich, von keinem der jetzt Agierenden irgendwie geteilt wird. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht sonderlich viel drüber reden. Es geht um eine viel grundsätzlichere Frage und die ist wichtig. Die Debatte, die wir hier führen, ist, glaube ich, schon ein bisschen beispielhaft für dieses Land. Es ist doch kein Zufall, lieber Michael Bröcker, wenn die Logik der letzten Jahre und Jahrzehnte darin bestanden hat, dass diejenigen, die übrigens auch gerade was Kapitalerträge anbelangt, auch in der Regierung Schröder erheblich gewonnen haben, ist natürlich logischerweise der Anteil der Bestsituierten an dem Bruttosozialprodukt des gesamten Landes immer gestiegen. Das ist ja wir haben insgesamt eine Verschiebung in der Landschaft seit wahrscheinlich 20, 30 Jahren. Und diese Kluft im Lande, bei der, glaube ich, auch viele, und deswegen meinte ich das, sehen, dass in einer solchen Krisensituation vielleicht die diejenigen auch sogar willens sind, etwas zu tun, das würde diesem Land ausgesprochen gut tun. Und ich glaube, das ist der Punkt. Keiner hat doch hier gegen die Subventionsstreichung grundsätzlicher Art, also ohne, dass wir Rasenmäher präferieren, aber trotzdem in einer grundsätzlichen Prüfung gesprochen. Aber ich finde dieses Gegenüber völlig falsch. Ich glaube, wir müssen uns schon eingestehen, dass nach 30 Jahren, das ist ja auch, worunter dieses Land leidet, 30 Jahren einer primären Privatisierung von Einkünften, bei gleichzeitiger Vernachlässigung öffentlicher Ausgaben. Wir haben ja ein riesiges Problem, was Infrastruktur anbelangt. Da werden wir um eine Gerechtigkeitsdebatte nicht drum rumkommen. Und das wissen auch die klügeren Leute in diesem Lande. Und es geht noch viel weiter. Wir werden auch die Frage, ich gehe mal, wäre nämlich ganz aus dem Fenster, was die Linkspartei beispielsweise sagt, die ganz grundsätzliche Frage von Milliardärseinkünften ist auch eine Demokratie- und Machtfrage. Leider, ja, das ist leider so. Wir werden eine Frage auch darüber, eine Diskussion darüber führen müssen, weil wir ganz offensichtlich sehen, und gucken sich die großen Konzerne der KI-Industrie, der digitalen Konzerne, das ist auch eine Machtfrage. Und insofern ist das, was früher mal die alte Bundesrepublik ausgemacht hat, nämlich eine gewisse Verhältnismäßigkeit von Reichtum, und bei Ausgleich ist ein Stück weit ins Rutschen gekommen. Und ich glaube, dafür sind auch viele ansprechbar. Ich finde, das ist auch übrigens, nochmal um diesen Fußball, das war ja Ihr Einstieg, Frau Mosel. Nein. Weil wenn man das wirklich mal ernst nimmt, kann man der Fußballlogik ziemlich viel abgewinnen. Es wurde ja sofort auch auf 54, gerade übrigens die AfD macht das, auf 54 zu rekurrieren. Wenn man sieht, was dieses Land tatsächlich in den Jahren auch der harten Anstrengung geleistet hat, dann waren das auch Zeiten, in denen auch die Bestsituierten ganz anders rangenommen worden sind. Ich erinnere, ja, Roosevelt beispielsweise im New Deal, das waren Abgaben in Krisenzeiten, wo wir ganz, ganz andere Formen von Besteuerung hatten. Und ich habe nur Herrn Kohl angesprochen, in der Kohl-Ära waren auch die Spitzensteuersätze andere. Und das heißt, ich bin ja ganz dabei, wir haben momentan einen sehr früh und auch zu hoch einsteigen. Es ist nicht unbedingt verständlich, warum bei 60.000, 42.000. Aber es ist schon eine Debatte erlaubt und das sind auch Gelder, die nicht veranschlagt werden, warum bei einer Summe von 270.000 plus 45% genommen werden. Das ist nicht verständlich. Und ich glaube, es gibt ich halte das auch für ein Phänomen von Bürgerlichkeit, wenn in einer solchen Krisensituation man das zur Sprache bringt.
Es hat ziemlich laut an meiner Seite gegrummelt.
Ja, also lieber Herr von Lucke, das Problem ist manchmal in diesen Diskussionen, alle reden über die Themen, die Ihnen am liebsten sind. Sie haben jetzt gerade die Vermögensungleichheiten eigentlich thematisiert und man kann auch darüber sinnvollerweise reden, zum Beispiel über Erbschaftssteuer, über Schlupflöcher, die es da gibt. Ich habe was ganz anderes eben gesagt, keiner hat darauf reagiert. Ich habe gesagt, 10% der Einkommensbezieher zahlen bereits die Hälfte und danach habe ich gesagt, die Abgaben sind ein Problem und übrigens haben wir durchaus Einnahmen in diesem Land, die vielleicht nicht immer zielführend verwendet werden. Wir haben 1.000 Milliarden Euro neue Schulden zwischen 2025 und 2030. Wohin gehen die denn? Wohin geht denn das Sondervermögen? Wohin gehen denn die Investitionen? Also vielleicht reden wir irgendwann auch mal darüber, wohin gehen unsere 1.000 Milliarden Euro neue Schulden, wohin gehen unsere 1.000 Milliarden, 1 Billion Euro Steuereinnahmen, die wir haben. Verwenden wir unsere Steuergelder jetzt schon effizient? Haben wir den Faktor Arbeit zu hoch belastet? Das ist mein Hauptthema. Fachkräfte verlassen dieses Land, und zwar die Top-Leute verlassen dieses Land erstmalig im Saldo negativ, weil sie hier nicht mehr glauben, dass ihre Arbeit sich so lohnt, dass sie am Ende, genug übrig haben. Und ihr erzählt mir was von Vermögensungleichheit und Milliardärssteuer. Ja. Das ist doch nicht das Thema. Die Investitionen der deutschen Industrie finden im Ausland statt. Die Fachkräfte gehen lieber woanders hin. Und ihr redet mit mir über eine Milliardärssteuer, die von den Linken gefordert wird. Wir reden an den Problemen vorbei.
Aber haben Sie sich mal angeschaut, was es für junge Professionals kostet, in großen Städten zu leben, wenn man vergleicht Paris, London?
Das ist wieder ein neues Thema, ja.
Nee, es geht genau darum, um die Leute, die viel verdienen, die High-Performer sind. Und Sie haben gesagt, die verlassen das Land.
Die 50%
weil
abgeben.
Weil sie hier. Abgaben. Ja, das stimmt aber einfach nicht. Also erstens möchte ich bitte die Zahlen sehen. Und zweitens, wenn man sich anguckt, was die an Lebenserhaltungskosten haben, dann sind die hier wesentlich besser aufgestellt als in diesen anderen Städten außer Wien.
Also Wien ist 42,9 ist die Sozialabgabenquote. Also das sind ja allein schon
Mieten,
fast 50.
Mieten
dazu. 42,9.
Können wir einmal Lebensmittel auch auswählen lassen.
Also, ich muss doch rechnen, was kostet mich das Leben? So, da habe ich einmal die Abgaben, dann habe ich Lebenserhaltungskosten, dazu gehört meine Miete, dazu gehört meine Kita, dazu gehört meine Schule zum Beispiel, dazu gehört der Verkehr. Und wenn man sich das im Paket mal ansieht, dann steht Berlin verdammt gut da. wir verdienen hier nicht so wahnsinnig viel. Wie, also in London kann ich irre viel verdienen, Amsterdam kann ich irre viel verdienen, weil die Tech-Branche groß ist. Deswegen ist der Abstand noch ein bisschen kleiner. Aber am Ende habe ich am Ende des Monats habe ich mehr Geld übrig zur freien Verfügung als in diesen anderen Städten, außer Wien, weil in Wien die das mit dem Wohnen sehr, sehr gut hinkriegen. Und deswegen das für eine Familie ein super Deal ist.
Ich muss jetzt einmal die Spielverderberin spielen. Weil wir bewegen uns sehr weit weg. Und ich sehe all Ihre Punkte. Und ich glaube, wir können der Koalition noch ganz viel mitgeben. Aber wir bewegen uns gerade sehr weit weg von dem, um was es heute Abend hier geht. Es geht primär um die Einkommenssteuer. Um eine Einkommenssteuer, die im Zweifelsfalle mit der Arbeitszeit konkurriert. Es soll ein Geben unternehmen. Und wir haben über die Arbeitszeitreformen, die angedachten, noch gar nicht gesprochen. Deswegen würde ich jetzt hier einmal vielleicht kurz die Runde beruhigen wollen und die Frage zu meiner Linken stellen. Dieser Kuhhandel in Anführungsstrichen, kann das etwas sein, was gelingen kann, dass die Union etwas kriegt bei der Arbeitszeit, was ja wirklich hart an die DNA der SPD geht? Und dafür bewegt sich die Union bei der Einkommenssteuer.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich meine sogar gelingen muss, um es da jetzt wieder in die Bahnen der Realpolitik zu überführen, ohne doch nicht trotzdem dazu gesagt zu haben, dass wir, glaube ich, über Themen gerade alle gesprochen haben, die sehr zentral sind, die, glaube ich, das alles weit überlagern und viel, viel einer weiteren.
Das streite ich Ihnen gar nicht.
Ich sage das nur mal, um das jetzt abzubinden, aber ich gehe sofort um die, das, glaube ich, war vielleicht wirklich eine Flughöhe, die man manchmal fast mehr bräuchte. Aber gehen wir mal auf das andere. Wir werden es ja morgen werden wir es überprüfen können. Aber so, die These ist doch die, ja, die SPD wird sich da bewegen. Ich glaube auch gegen den harten Widerstand der Gewerkschaften, die natürlich einen gewaltigen Kampf um die Acht geführt haben. Wie heißt es so schön? Mit Macht für die Acht. Das war der Kampfruf des DGB. Aber es steht erstens im Koalitionsvertrag, dass man sich bewegen will in puncto der Verschiebung von Tagesarbeitszeit, Tagesbegrenzung auf 8 Stunden zu einer Flexibilisierung im Bereich der Wochenarbeitszeit. Also die 40 Stunden bleiben natürlich erhalten, aber sie sollen verfügbar sein. Und das wird natürlich, und das glaube ich, das wird der Deal sein, auch seitens der SPD zugestanden werden, was eben von Frau Baas am Anfang nicht eingeräumt wurde, als sie sagte, das machen wir nur im Wege von Tarifverhandlungen. Das, glaube ich, wird dabei nicht herauskommen. Das war der Einspruch der Gewerkschaften. Das wäre aber in dem Sinne, so stellt sich jedenfalls die CDU auf den Standpunkt und es ist nachvollziehbar, das wäre nicht im Sinne des Erfinders dieses Koalitionsvertrages. Ich glaube, die SPD wird das eingestehen, weil sie, natürlich wird sie Dinge versuchen, der Reglementierung, also damit man nicht über diese das nicht ausnutzt. Aber es wird eine gewisse Verschiebung geben, weil es auch da eine, meinem Meinung nach, eine ökonomische Nachvollziehbarkeit gibt. Dass dieses starre 8-Stunden-Gerüst in manchen Bereichen, ob das Homeoffice etc., nicht unbedingt auf dem Bau und anderen Bereichen, da ist nachvollziehbar, dass man dabei bleibt, weil es regelrecht Gefahren mit sich bringt und es eine Errungenschaft ist. Aber in anderen Bereichen ist es auch ökonomisch nachvollziehbar. Deswegen, glaube ich, wird die SPD das machen und dann anderes dafür bekommen.
Aber wäre das überhaupt so ein guter Deal für die Union, eben weil es schon im Koalitionsvertrag steht? Oder muss man dann nicht noch weitergehen aus Sicht der Union und sagen, ja, dann vielleicht doch Karenztag, naja, bei den Krankentagen.
Ich finde es ohnehin schlimm, dass ständig dieses Tit-for-Tat gemacht wird, was man eigentlich abgelehnt hat, weil man in der Ampel gemerkt hatte, wir können das nicht machen, dass jeder immer das reinbringt, was seiner Klientel wichtig ist und dafür dann nur was anderes auf den Tisch gibt. Beides steht ja im Koalitionsvertrag. Da steht ja auch drin, kleine und mittlere Einkommen werden entlastet. Insofern könnte Lars Klingbeil genauso sagen, ich will meine Steuerreform. Die Union könnte sagen, ich will die Arbeitszeit. Vielleicht machen wir es eben doch so, dass wir inhaltlich diskutieren. Und da bin ich überraschend bei Ihnen, lieber Herr von Lucke. Und wenn Philippa Siegel-Glöckner Berlin jetzt als leuchtendes Beispiel für Fachkräfte interessanterweise anführt, Klammer auf, Qualität von Kitas und Schulen und Straßen lassen wir jetzt mal außen vor, dann würde ich Berlin schon nehmen, weil da gibt es Unternehmen, junge, digitale, wachsende, aufstrebende Unternehmen, die können mit so einer 8-Stunden-Nummer nichts mehr anfangen und sind trotzdem keine asozialen Unternehmen, sondern die brauchen einfach dringend diese Flexibilität. Und der DGB ist aus meiner Sicht einfach noch nicht zeitgemäß genug. Wir brauchen diese Flexibilität, die Wochenarbeitszeit. Es sagen selbst linkeste Ökonomen, dass das kein Angriff auf die Arbeitszeit und auf, dass jetzt Deutschland eine Burnout-Republik wird, sehe ich jetzt auch noch nicht. Wenn man mal einmal 4 Stunden oder 5 Stunden arbeitet und dafür mal 10, wenn gerade das Projekt zu Ende geführt werden muss. Wahnsinn, was für Kämpfe geführt werden für aus meiner Sicht kleine Reformen.
Ja, für viele Menschen bedeutet das aber eben doch sehr viel. Zum Beispiel auch die Nummer mit dem Karenztag, wenn man sich darauf noch verständigen würde. Was würde das ökonomisch bedeuten? Denn ja, wir sind auch eine Nation, in der es einfach sehr viele Krankheitstage gibt, die bezahlt sind.
Das ist sehr schwer zu sagen, weil die Evidenz da nicht ganz eindeutig ist. Also gibt da ein bisschen eine Vermischung aus verschiedenen Dingen, die passiert sind. Also wir hatten einmal Corona, dann hatten die Leute mehr Atemwegserkrankungen, dann die Einführung der digitalen Krankmeldung. Ja, dann hat das Homeoffice einiges verändert. Also für mich ist es aus der Forschungslage nicht ganz klar, was genau sich im Verhalten wie verändern würde. Ich nehme das auch so wahr. Ja, nee, also aus der Forschung kann ich es einfach nicht sagen. Ich habe auch ein eigenes Gefühl, aber zum Beispiel habe ich auch bei uns mal nachgeschaut. Also bei uns haben sich die Krankheitstage nicht verändert über Zeit, aber sie sind im internationalen Vergleich, sind sie hoch. Ja,
ja, es gibt auch eine andere Statistik, der Montag. Also wenn wir schon Statistiken und evidenzbasiert machen, dann sind die Krankheitstage sehr, sehr häufig im Vergleich montags und nicht Dienstag, Mittwochs oder Donnerstag. Kann natürlich sein, dass die Atemwegserkrankungen alle nur montags stattfinden. Kann aber auch sein, dass manch einer das Wochenende verlängert und ein Karenztag genau den Montag oder den Freitag natürlich ins Visier nimmt. Man könnte das ein halbes Jahr ausprobieren. Man könnte es mit einer Frist setzen. Man kann sagen, wir machen das nur für ein Jahr und gucken mal, ob sich was verändert hat.
Könnte die Statistik, auch sein, dass die Menschen freitags sich gerade noch so gut fühlen und am Wochenende nicht mehr.
Und dann sind sie vier Tage. Kann alles sein. Vielleicht ist die Statistik aber auch leider eindeutig. Der Montag ist bevorzugt und das sind wahrscheinlich alles nicht nur Kranke, aber oft auch Kranke. Und vielleicht lassen wir den ersten Tag mal die Versicherten bezahlen und dann schauen wir mal, wie sich das montags entwickelt. Ich glaube nicht, dass wir dann plötzlich irgendwie Therapie- und Burnout-Problem haben, sondern tatsächlich auch den einen oder anderen da rausfischen, der sich das Wochenende verlängert hat.
Wie weit kann sich die SPD da bewegen? Auch der Kündigungsschutz ist ja auch ein Punkt, der auch in dieser Diskussionsmasse ist.
Ja, und es gibt ja viele Gründe, sich bewegen zu wollen, weil auch das und tatsächlich auch zu sollen, glaube ich, weil auch das ein Phänomen ist, was man sehr grundsätzlich diskutieren muss. Wir haben über die guten Jahre es geschafft, bei hoher Produktivität, und das war der Arbeitskampf, hohe Leistungen gegen bzw. Absicherung zu erwirtschaften. In dem Augenblick, wo das Wirtschaftsmodell nicht mehr so funktioniert, werden wir auch, das ist ja mein Argument, deswegen war ich aber auch für die Gerechtigkeitskomponente beziehungsweise für die Gegenleistung der Stärksten, werden wir auch denen, die es härter jetzt trifft, aber auf einem hohen Niveau der Sicherheit zumuten können, dass man gewisse Abstriche macht. Und das betrifft vieles. Kündigungsschutz beispielsweise bei der Frage, und da bewegt sich die SPD meinem Ansicht ja auch ein bisschen, dänisches Modell. Es kann gerade in der Situation der Bestsituierten ein großes Plus sein, wenn Firmen die Möglichkeit der schnelleren Entlassung geboten wird, aber auch dann der schnelleren Einstellung. Das heißt, es wird auch da Flexibilisierung geben müssen, damit man dem Wirtschaftsstandort wieder Beine macht bzw. Luft verschafft. Und da bin ich durchaus dabei, auch das kann die ganze Breite der Arbeitnehmerschaft treffen. Man muss es halt bloß so machen, dass es moderat bleibt, aber man muss es auch kommunizieren. Und ich glaube, deswegen meine ganze Argumentation, deswegen muss es eine Gesamtansprache sein, die deutlich macht, wir sind in einer ziemlich grundlegend neuen Situation. Weil ein Kernproblem, das diskutieren wir meiner Meinung nach viel zu wenig. Wir werden nicht so schnell uns eine wegbrechende Automobilindustrie, man hat die ganze Zeit den Eindruck, wir kriegen irgendwas anderes, was auf dem Hochsegment ist. Wir werden das nicht so schnell kriegen. Und solange wir das nicht kriegen, werden wir akzeptieren müssen, dass wir auf einem unteren Level der nicht so hohen Absicherung wieder anfangen. Und das heißt, wir werden mit manchen größeren Leistungen und Anstrengungen in vielen Bereichen wieder operieren müssen. Und das bedeutet, dass vieles auf den Prüfstand kommen muss. Das ist wahr. Und deswegen ist, glaube ich, auch tatsächlich der Abwehrkampf der Gewerkschaften, zwar im Sinne ihrer Klientel verständlich, die verstehen sich einerseits als natürlich absolute Interessengemeinschaft, Vertretung ihrer Leute. Sie sind aber andererseits, das sagen Sie auch sehr ehrlich, auch der Gesamtwirtschaft natürlich verpflichtet. Mal ganz hart gesprochen, Betriebe, die wegfallen und
bieten keine Arbeitsplätze
und sind dramatisch und sind vielleicht sogar am dramatischsten für ihre Arbeitnehmer. Das heißt, auch das müssen Sie im Blick haben und in der Lage sind wir. Das heißt, es muss im Bereich dieser Bereich eine Überprüfung der Leistung geben.
Und komm, Sie wollen gerne.
Nein, das ist das Wichtigste, dass wir es schaffen, neue Unternehmen in Technologien, also wo wir auch wirklich einen Wettbewerbsvorteil haben, groß zu machen. Leider sind wir 20 Jahre zu spät dran, weil jetzt die großen Einschläge kommen. Wir haben 100.000 Arbeitsplätze bei VW, wurde jetzt angekündigt. Und das dauert leider eine Weile. Aber neue Unternehmen aufzubauen in neuen Technologien ist absolut risikobehaftet. Und dafür muss ich sehr teure Leute einstellen, weil die sehr, sehr gut sein müssen, sonst funktioniert es nicht. Und wenn ich eigentlich sofort, wenn ich den das erste Mal einstelle, den heiraten muss, dann habe ich keine Chance mehr, mal die Richtung zu ändern und zu sagen, jetzt mache ich doch mal was anderes. Dieses Risiko, das sollte man etwas reduzieren. Und die Leute, die so gut sind, die so gut ausgebildet sind, die sollte man nicht in den falschen Jobs halten. Also da sollten wir ganz dringend dafür sorgen, dass die an der sinnvollsten Stelle arbeiten. Es gibt ja schon also ein bisschen Erleichterungen, aber ich glaube, da braucht es auch mehr, weil es auch einfach länger dauert, die Unternehmen größer sind, trotzdem noch Unsicherheit haben. Und davon hängt wirklich der zukünftige Wohlstand ab.
Und das muss man, Sie haben es gerade auch gesagt, eben auch so kommunizieren. Und dann, ja, wir haben von Friedrich Merz gehört, auch gerade bevor es das Treffen gab mit den Sozialpartnern, alle müssen sich bewegen, alle müssen ihren Anteil leisten. Und dann ist er bei G7 und wird in der Pressekonferenz gefragt nach den Zumutungen und sagt, Zumutungen wird es nicht geben. Die Bürgerinnen und Bürger haben Erwartungen und die werden wir liefern.
Ja, die Kommunikation ist wirklich ein Problem, muss man einfach sagen. Es ist Hü und Hott und es ist mal auf dem Arbeitgebertag sagt er das, was die Wirtschaft hören will. Dann ist er 3 Tage später auf einem anderen Termin. Bärbel Baas hat recht. Also ich habe das Gefühl, auch Friedrich Merz weiß nicht genau, was er wirklich den Deutschen zumuten will, welche Prioritäten er setzen will. Die Kommunikation ist, er hat sich das schon anders vorgestellt. Die Erfahrung fehlt ihm wirklich in der Politik und zwar die Exekutive. Wie bereite ich Entscheidungen vor, was muss ich vorher auch setzen, damit es vielleicht dann auch stringent kommuniziert wird. Wen hole ich eigentlich ins Boot? Ich finde es immer noch irre, wie wenig er seine Stakeholder in der Wirtschaft oder bei den Ländern vorab mal reingeholt hat in große Entscheidungen. Deswegen ist das nie wirklich zusammengewachsen zwischen der Union und SPD. Das Misstrauen ist auch weiterhin da. Trotzdem hat Herr von Lucke recht, am Ende ist der Druck jetzt so groß, auch wieder durch das Ausscheiden der Fußballnationalmannschaft, dass am Ende die was liefern müssen.
Aber der Druck ist ja den eigenen Reihen auch groß. Wir haben SPD-Linke, die jetzt einen Brief geschrieben haben, wo sie gesagt haben, das darf man nicht, stattdessen einmalige Vermögensabgabe und so weiter. Auch das schadet doch. Also man fragt sich doch nicht nur, hat der Kanzler ein Führungsproblem, sondern hat die ganze Koalition, auch die SPD-Spitze ein Problem und kriegt ihre Leute nicht hinter sich. Wie soll man so den Bürgerinnen und Bürgern einen Erfolg vermitteln am Ende, wenn vorher schon dran gekratzt wird?
Naja, absolut. Es hätte ja von Anfang an, das ist meine Überzeugung, den Versuch in stärkerem Maße, bleiben wir wieder beim Fußball, der Teambildung geben müssen. Man muss sich schon bei der SPD auch fragen, der ständige auseinanderdriftende Disput, der kaum richtig ausgetragen wurde, aber natürlich immer schwelte, eines Klingbeils, der sehr nah beim Kanzler war, aber dem die Autorität schon auf dem ersten Parteitag von der eigenen Partei entzogen wurde. Sicherlich auch aufgrund seiner eigenen Fehler, weil er einen ziemlich weitgehenden Machtanspruch hatte und das durchboxte. Aber diese Fatalität, dass auf der anderen Seite eine Bärbel Baas war, die dem eigenen Kanzler mit Bullshit begegnete. Und ein nicht eingespielt haben und sein auf einer gemeinsamen Linie. Das war von Anfang an offensichtlich. Und da muss man dann aber trotzdem sagen, es ist auch da für mein Verständnis sehr Sache des Kanzlers. Da ist es schon so, dass ein Kanzler die Richtlinie einer Politik bestimmt. Und dieses Dilemma von Merz, man hat es ja auch gesehen, er war auf der Außenpolitik und der Bühne sehr zu Hause. Das war auch das, was er wollte. Und er hatte ja auch recht, Außenpolitik ist Innenpolitik. In dem Augenblick, wo Amerika an der Seite Deutschlands gehalten werden musste, war das eine absolut zentrale Seite. Aber er hat völlig verkannt, wie wichtig seine Präsenz auf der innenpolitischen Bühne hätte sein müssen, um die Koalition, die SPD auch mitzunehmen auf eine Linie. Und wenn dann noch das Kanzleramt weitgehend ausfällt. Also man muss sich vorstellen, bei der letzten Einberufung der Interessengruppen, also Gewerkschaften und Arbeitgeber, übrigens viel zu spät, die Vorstellung darin bestand, wir schicken den beiden 20 Seiten Fragestellung und jetzt einigt ihr euch beide mal, das kam aus dem Kanzleramt, ja? Die Vorstellung, da sollen sich Gewerkschaften und Arbeitgeber davor einigen, was sie eigentlich wollen. Das zeigte, wie absolut strategielos nach einem Jahr der Koalition gearbeitet wurde.
Rückte man dann ja auch noch mal ein Stück weit davon ab, aber es wird ja trotzdem dabei bleiben, es müssen die Fraktionen mitgenommen werden, es müssen auch die Länder mitgenommen werden. Kann das über diesen Sommer und nochmal, wir nähern uns 2 wichtigen Landtagswahlen, kann das gelingen, selbst wenn man sich heute oder morgen verständigt, dass man etwas, das ja auch gar nicht so richtig griffig ist, einen Fahrplan absteckt, dass der über den Sommer hält?
Die Deutschen vergessen ja zum Glück schnell, wir Journalisten glaube ich auch, sie haben ja schon die ersten Stellschrauben gemacht, indem sie die Fraktionschefs natürlich mit reinnehmen in diese relevanten Sitzungen. Weil wenn du Jens Spahn und Matthias Misch nicht hinter dir hast bei Entscheidungen, dann kannst du es eigentlich sein lassen. Alles muss durchs Parlament. Das Parlament ist das Epizentrum dieser Reformkoalition und jetzt ist es mit drin. Ich glaube, wenn die dieses schlüssige Programm, was sie versprochen haben, wirklich liefern und die Mehrheit der Deutschen, so wie bei der Rentenkommission es ja jetzt auch gelungen ist, und dann sitzen da plötzlich Friedrich Merz und Bärbel Baas und sagen, ja, machen wir. Machen wir einfach mal so.
Und Manuel Schwesig mit dem Wahlkampf vor der Brust sagt, nee, nicht 1:1.
Ja gut, aber die hat auch nicht inhaltliche Kritik geäußert. Sie hat eigentlich wie alle, ich will mitgenommen werden, ich will gefragt werden, warte mal, so einfach geht's aber nicht. Inhaltlich kann man kaum was, also zumindest sagen die Experten unisono, bitte macht das weitgehend, diese Empfehlungen, da ist schon viel drin. Inhaltlich gab es gar nicht so viel Kritik an der Rentenkommission und vielleicht könnte man das jetzt bei den Sozialstaats- und Steuerreformdebatten auch hinkriegen. Am Ende müssten sie aber auch einfach stehen. Dann müssten sie halt mal stehen. Hier ist unser Paket, liebe Fraktion. Ihr seid übrigens auch Teil dieser Regierung, denn ihr habt uns gewählt ins Amt. Dies bieten wir euch jetzt an. Und ich glaube, dann kann sich die Stimmung schon teilweise noch drehen.
Und danach ganz kurz noch eine große Wirtschaftsreform, die aber eben nicht auf das angelegt ist, was der Kanzler gesagt hat. Wir werden den Effekt schnell spüren.
Es könnte sogar eine numerisch kleine sein, nämlich einfach, dass man das Bildungssystem vernünftig hinkriegt, dass man frühkindliche Bildung macht. Wir haben 800.000 Kinder jedes Jahr in der Grundschule. Viele von denen verlieren wir auf dem Weg. Humankapital ist unser größtes Gut. Das sind 2 Milliarden. Wenn man diese 2 Milliarden hinkriegt und sagt, wir nehmen euch richtig ernst, alle Mütter, alle Kinder, alle Großeltern, die aufpassen, es wird durch die Nation so durchgehen.
Wenn Sie jetzt auch noch sagen, volle Zustimmung.
Sicherlich, da kann man nicht super. Nein sagen.
Super, dann ist das der perfekte Punkt.
Und
es ist auch leider jetzt der Punkt, an dem wir zum Ende dieser Sendung gekommen sind. Albrecht von Lucke, Michael Bröker, Philippa Siegel-Klöckner, ganz herzlichen Dank, dass Sie so lebhaft hier diskutiert haben. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Morgen gratulieren wir einem besonderen Geburtstagskind, den Vereinigten Staaten von Amerika. 250 Jahre werden sie alt und wir schauen, wie groß ist Trumps Amerika. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Und jetzt freut sich Claudia Davis auf Sie in Phoenix der Tag. Bleiben Sie dran.